Evonik ist zu kompliziert und zu komplex geworden und das werden wir ändern. Das werden wir ändern, indem wir zum einen unsere Führungsspannen deutlich ausweiten. Haben wir bislang eine Führungskraft, die etwa 3 bis 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt und betreut, werden das in Zukunft 7 sein. Führungskräfte sollen bei uns keine besseren Sachbearbeiter sein. Führungskräfte sollen bei uns entscheiden, sollen bei uns handeln.
Ja, das ist ein Zitat von Christian Kullmann, den wir da gerade gehört haben. Das ist der Vorstandschef von dem großen Spezialchemiekonzern Evonik. Und gesagt hat er das kürzlich auf der Bilanzpressekonferenz seines Unternehmens. Das war Anfang März. Und liebe Hörerinnen und Hörer, warum wir Ihnen das jetzt hier vorspielen, das hat einen ganz einfachen Grund.
Ja, denn genau darum soll es bei uns heute ja gehen. Es soll um Führungskräfte gehen.
Genauer gesagt geht es um eine Frage, die sich wahrscheinlich schon recht viele Menschen im Lauf ihrer Karriere mal stellen, also zumindest wenn es eine recht anspruchsvolle Karriere ist, nämlich soll ich eigentlich selbst mal Führungskraft werden? Also was stecken da für Chancen drin und was sind aber vielleicht auch die Risiken, die ich bedenken sollte?
Ja, und ganz wichtig ist natürlich, macht das glücklich? Und wen macht das glücklich? Und wie sollte man eigentlich so gestrickt sein, wenn man Chef werden will oder Chefin?
Ja, das ist unser Thema heute. Bleibt noch, dass wir uns selber einmal kurz vorstellen. Ich bin Nadine Böß, ich bin verantwortlich hier in der FAZ für das Ressort Beruf und Chance. Und ich freue mich, dass ich heute auch eine neue Stimme hier in unserer Podcast-Runde vorstellen kann, nämlich meine heutige Co-Moderatorin Lisa Becker. Herzlich willkommen im Podcast Beruf und Chance.
Ja, vielen Dank, liebe Nadine. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich jetzt im Podcast Beruf und Chance mit dabei sein werde. Und ich freue mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie unsere neue Folge eingeschaltet haben.
Ja, für diese Folge haben wir mit 3 Gesprächspartnern gesprochen. Ich habe mich mit dem Management-Experten Matthias Pfiffker unterhalten. Der ist BWL-Professor, der lehrt an der Uni Erlangen-Nürnberg. Und er hat schon mehrere Studien dazu gemacht, wie es eigentlich dem mittleren Management in Deutschland so geht.
Ja, und ich habe mit Magdalena Daxenberger gesprochen. Die kann uns aus eigener Anschauung erzählen, wie das so ist, Führungskraft zu sein. Magdalena Daxenberger ist 26 Jahre alt. Sie ist Ingenieurin und hat im Familienunternehmen schon Führungsverantwortung. Ich habe sie natürlich nach ihrer Motivation gefragt und wir haben auch über junge Menschen und Führung gesprochen und über Frauen und Führung. Denn das sind ja Themen, die im Moment sehr im Fokus stehen.
Ja, und aktuell tut sich ja auch ganz viel in Sachen mittleres Management, auch in den Unternehmen in Deutschland. Und deshalb habe ich schließlich auch noch mit unserem Kollegen Jonas Jansen gesprochen. Jonas ist Wirtschaftskorrespondent für Nordrhein-Westfalen hier in der FAZ. Und er kennt 2 der Unternehmen gut, die sich gerade so ein bisschen von ihrem mittleren Management trennen wollen. Eins davon ist Evonik und von dem haben wir ja eingangs auch das Zitat gehört. Aber Jonas ist auch zuständig für Bayer und da passieren gerade ganz ähnliche Dinge.
Also sowohl Bayer als auch Evonik haben angekündigt, dass sie ziemlich viele Stellen streichen wollen. Wie viele genau, hat Bayer noch nicht quantifiziert, aber es ist klar, dass es tausende Stellen werden. Und es ist auch bei beiden Unternehmen klar, dass es vor allem Deutschland betrifft, weil in Deutschland die Verwaltung der Unternehmen sitzt. Und die Hauptidee hinter beiden Programmen ist, nicht wie bei so klassischen Sparprogrammen, wie man das kennt, dass einfach irgendwie in einer Abteilung 2000 Arbeitsplätze abgebaut werden, sondern tatsächlich eine eher tiefgreifende Reform des Unternehmens, nämlich das an die Bürokratie ran soll und Hierarchieebenen zertrümmern soll. Und dadurch trifft es vor allem Manager, also Leute in Führungspositionen.
Ja, also was Jonas da sagt, ist, es wird potenziell ungemütlicher für Führungskräfte. Und das ist ja schon ganz interessant für unseren Podcast, weil es geht bei uns ja eigentlich immer ums glücklichere Arbeiten. So stelle ich mir so ein bisschen die Ausgangsfrage, Lisa, ist es eigentlich immer glückliche Arbeit, was Führungskräfte da so machen?
Ja, das frage ich mich auch. Ne? Auf den ersten hört sich das so toll an. Man wird Führungskraft, man kann jetzt entscheiden, man kann anderen sagen, wo es hingeht. Aber es geht ja wahrscheinlich auch viel darum, Dienstpläne zu erstellen, abzusegnen, Urlaubsanträge zu unterschreiben, also auch eine ganze Menge Bürokratie.
Und das ist eben diese Bürokratie, über die in diesen Unternehmen jetzt gerade so viel gesprochen und gestritten wird. Also Jonas hat mir erzählt, dass auch der Bayer-Chef Bill Anderson gerade ganz viel darüber spricht und dass der wirklich sagt, sein Unternehmen ist aufgebläht, das ist total überausgestattet mit Führungskräften.
Er hat dann so ein Beispiel, in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung gibt es ein Team, das hat einen Teamleiter, 4 weitere Führungskräfte und 15 Beschäftigte. Und die Idee ist dann, dass es jetzt zukünftig noch einen Teamleiter gibt und dann 19 Spezialisten, die an ihren einzelnen Projekten arbeiten. Also man spart quasi 80% Management ein und hat trotzdem gleich viele Leute. Deshalb ist es bei Bayer auch so, dass sie zum Beispiel noch nicht genau sagen, wie viele Leute sie rausschmeißen wollen. Bei Evonik, das ist ja ein Spezialchemiekonzern aus Essen, da sind sie ein bisschen weiter, was das angeht. Die haben aber ähnliche Probleme. Also da gab es 10 Hierarchieebenen, die sollen auf 6 reduziert werden. Und Führungskräfte sollen dann 7 Beschäftigte führen im Schnitt, statt im Moment 1:4.
Ja, das ist so ein bisschen der Versuch, die Führung so ein bisschen anspruchsvoller zu machen. Weil was wir so lernen aus diesen Unternehmensbeispielen ist, Führung übernehmen. Das heißt zwar erstmal Aufstieg, aber für manche sind es gar nicht so wahnsinnig verantwortliche Posten.
Ja, vielleicht führt man tatsächlich nur wenige Leute, ne? Wie das Beispiel zeigt, wie es bisher ist. Und man kann dann strategisch auch gar nicht so viel mitentscheiden in dem Unternehmen.
Ja, und wenn es dann gut läuft mit solchen Umstrukturierungen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch die Führungskräfte, die dann mehr Verantwortung haben, irgendwie glücklicher arbeiten können. Und dass es auch für die Mitarbeiter, die geführt werden, jedenfalls in der Theorie, was Gutes ist, weil dann auch so ein paar Entscheidungen dann wieder runtergegeben werden in die Gruppe der Mitarbeiter und weil die dann auch so ein bisschen autonomer arbeiten können. Aber Jonas sagt, das hat alles immer 2 Seiten und wenn es schlecht läuft, dann kann es auch so sein, dass beide Seiten hinterher enttäuscht sind.
Der Bill Anderson, von der Bayer-Chef, der natürlich in seiner amerikanischen Art auch ganz gut darin ist, so Sachen irgendwie ganz nett zu verpacken. Der hat neulich gesagt, welches Kind träumt denn davon, Bürokrat zu werden? Kinder wollen Astronauten oder Ärzte werden. Und jetzt soll man halt seine Talente irgendwie gut einsetzen können. Das klingt natürlich ganz toll, aber führt natürlich im Endeffekt schon dazu, dass man, wenn man in ein Unternehmen anfängt und dann sieht, im Moment, bisher hatte ich irgendwie die Möglichkeit, wenn ich mich gut anstelle, kann ich Abteilungsleiter werden oder Abteilungsleiterin in der Forschung oder sowas. Und jetzt gibt es diese Stelle gar nicht mehr. Und ich glaube, dann ist es so ein bisschen die Frage, wie Unternehmen das hinkriegen, einem die sozusagen Karriereweg trotzdem schmackhaft zu machen.
Ja, und das Umgekehrte sieht er auch. Die Leute auf der unteren Ebene, für die hört sich das auf dem Papier toll an, denen mehr Verantwortung zu geben. Aber das müssen ja nicht alle toll finden.
Ich kann mir auch genauso vorstellen, dass es halt Leute gibt, die das eigentlich ganz gut fanden, viele Entscheidungen in ihrem Arbeitsplatz von anderen treffen zu lassen und vielleicht sozusagen ganz gerne jemanden direkt über sich haben, der vielleicht nicht Oberchef ist, aber der einem mal sagt, was jetzt zu entscheiden ist. Und wenn quasi die Idee ist, vielen Leuten mehr Entscheidungsfreiheit zu geben, kann das, glaube ich, manchen Leuten auch ein bisschen überfordern.
Ja, das wäre so die andere Seite. Also, dass Führungskräfte natürlich auch einen entlastenden Effekt für die Mitarbeiter haben können, wenn die einem sozusagen so die Verantwortung von den Schultern wegnehmen.
Ja, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist das immer so angenehm, Verantwortung zu übernehmen und den anderen die Verantwortung abzunehmen und warum sich Menschen dafür entscheiden?
Ja, und da hast du ja das Praxisbeispiel eigentlich mitgebracht, ne?
Genau. Für mich war es ganz spannend, mal mit einer jungen Führungskraft zu sprechen, die sich vor noch nicht allzu langer Zeit dafür entschieden hat, das auch wirklich zu tun, Chefin zu werden. Und genau, ich habe mit Magdalena Dachsenberger gesprochen und das Gespräch mit ihr hat mir fast Lust auf Mitarbeiterführung gemacht. So begeistert hat sie darüber gesprochen. Also Worte, die sie gewählt hat, waren Freiheit, vor allem Entscheidungsfreiheit und Gestaltungsfreiheit. Und Magdalena Dachsenberger spricht aber auch über Pflichten, Verantwortung und gesellschaftlichem Auftrag. Und auch das scheint ihr nicht wirklich eine Last zu sein, sondern das sieht sie auch ganz positiv, dass man das als Führungskraft eben auch erfüllen muss.
Ja, finde ich total spannend, das gerade eben von einer Frau zu hören und auch von einer so total jungen Frau, weil man hört ja eigentlich schon, dass gerade in dieser Kombination eher so Zurückhaltung da ist, ne? Also, dass die junge Altersgruppe zurückhaltend ist mit Führungspositionen und die Frauen auch seltener sind.
Ja, auf jeden Fall ist sie schon ein spezielles Beispiel, führt schon eine Abteilung Marketing und Vertrieb im Familienunternehmen ihres Vaters, das ihr Vater mitgegründet hat. Das liegt in Bayern im Chiemgau. Und ihre Abteilung hat 6 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist ein Elektronikunternehmen im Bereich Hard- und Software und hat etwa 40 Mitarbeiter. Und Magdalena Dachsenberger ist da auch schon in der erweiterten Geschäftsführung.
Und dann war das für Sie immer so klar, dass sie im Familienunternehmen bleibt? Oder hat sie sich auch mal andere Sachen überlegt gehabt?
Sie hat sich auf jeden Fall andere Sachen überlegt. Ist ja ein bisschen auch so eine Frage, ne? Steige ich direkt in das Unternehmen meines Vaters ein? Vielleicht könnten manche auch sagen, ein bisschen in das gemachte Nest. Aber das würde sie auch schon ein bisschen anders sehen. Genau, sie hat während ihres Bachelorstudiums in einem Unternehmen gearbeitet, das in eine Konzernstruktur eingebettet war. Und hat das auch kennengelernt und auch überlegt, ob das auch was für sie sein könnte. Aber dann hat sie schon gemerkt, das ist so eine Firmenkultur, die nicht so zu ihr passt.
Ich glaube, dadurch, dass ich aber sehr pragmatisch veranlagt bin und auch eher vielleicht so eine Macherin bin, war für mich auch ziemlich schnell klar, dass so diese Konzernstruktur und ganz viele Führungsebenen und ganz lange Entscheidungswege und auch so ein Stück weit viel Bürokratie für mich nicht das Richtige ist, sondern dass eigentlich so der klassische Mittelstand, wie es jetzt bei uns auch ist, wo man sagt, kurze Wege, man kann relativ dynamisch Dinge entscheiden. Man trägt natürlich auch die volle Verantwortung, also es gibt halt nicht noch Rückfallstufe 2, 3, 4, sondern am Ende, wenn man sagt, okay, wir machen das jetzt so, dann bin natürlich auch ich die, die da die Konsequenzen tragen muss. Aber zu meinem Wesen, glaube ich, passt das einfach besser.
Ja, das hört man ja immer wieder, dass es wirklich was ganz anderes ist, in einem Konzern aufzusteigen oder in einem mittelständischen Betrieb, dass das eine ganz andere Unternehmenskultur ist und vielleicht auch andere Fähigkeiten erfordert.
Ja, absolut. Und ich glaube, ganz speziell wird es dann nochmal im Familienunternehmen, aber da müssen wir ja jetzt wahrscheinlich nicht so im Detail drauf eingehen. Klar ist, glaube ich, groß und klein, das macht schon einen Unterschied, ne?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt könnte man ja meinen, ne? Und Magdalena Dachsenberger ist qua Geburt schon Führungskraft, aber das weist sie wirklich ganz strikt zurück. Aber dennoch gibt es schon Hinweise, wenn man so ein bisschen in ihr Leben guckt, dass sie schon früh gewisse Führungsqualitäten hatte.
Ich war immer recht selbstständig und auch, ja, einfach, wie soll man sagen, in so Gruppen oft halt diejenige, die dann gesagt hat, okay, du und du, ihr kommt jetzt mit, so machen wir das jetzt. Ich komme aus dem Reitsport, also ich war sehr lange Zeit da auch sportlich recht aktiv und habe das auch da gemerkt, also wenn wir halt irgendwie Mannschaftswettbewerbe hatten oder so, dann war ich eigentlich da auch schon immer die Mannschaftssprecherin und im Rückblick könnte man jetzt sagen, hat sich das schon relativ früh abgezeichnet. Wirklich bewusst wahrgenommen, habe ich das natürlich erst deutlich später.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass solche Persönlichkeitsmerkmale, ne, schon helfen, wenn man Führungskraft ist oder werden will. Ne? Das ist ja doch schon auch ein herausfordernder Job.
Absolut. Und Herausforderungen, das ist auch so ein Stichwort, wenn man für sich selbst jetzt überlegt, tauge ich zur Führungskraft, soll ich das machen, dann ist es ja bestimmt ganz gut zu wissen, was im Prinzip auch so Herausforderndes auf einen zukommen könnte.
Ja, das kann ja, wenn ich so überlege, eine ganze Menge sein. Also ich stelle mir vor, dass Führungskräfte schon auch mehr arbeiten müssen, dass sie unter höherem Druck arbeiten. Viele sind ja auch jetzt nicht gleich Vorstandschef. Die müssen ja Druck von oben aushalten auch, ne, von Chefs, die noch über ihnen stehen. Ja, also ich glaube, so ein Zuckerschlecken ist das nicht, nur als Führungskraft, das dann einfach nur durch ein höheres Gehalt ausgeglichen wird.
Ja, absolut. Also gerade das, was du sagst, hier diese Sandwich-Position, man hat Druck von oben, aber man hat natürlich auch Druck von unten, weil man von seinem Team bestimmte Ansprüche mitbekommt und eben von seinen eigenen Chefs auch. Und gerade diese mittleren Manager ist der Matthias Fifka, der Management-Experte, mit dem ich gesprochen habe, wirklich ein Spezialist. Also der ist Wirtschaftswissenschaftler und der lehrt BWL an der Uni Erlangen-Nürnberg. Und der hat mehrere Studien gemacht, gerade zu diesen mittleren Managern im Auftrag von der Dr. Jürgen-Meyer-Stiftung und der Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik. Im Prinzip hat er da versucht, rauszufinden, wie es gerade diesen Managern, die Leute über sich und Leute unter sich haben, wie es denen geht.
Also so eine der meistgenannten Herausforderungen, das ist tatsächlich eine Überlastung, dass die mittleren Manager sagen, ich habe so viele unterschiedliche Aufgaben, die ich gar nicht unter einen Hut kriege. Und da haben wir im mittleren Management eigentlich immer den Spagat, dass ich auf der einen Seite ja schon Personalführung habe. Das kennzeichnet ja die mittleren Manager, dass die dann Teams, Abteilungen, Bereiche leiten, also auch schon nennenswert Personalführung haben. Aber auf der anderen Seite ja auch immer noch eine funktionale Aufgabe. Das heißt, die managen nicht nur Personal, sondern die arbeiten in vielen Fällen auch noch operativ mit, dann in ihrem Bereich, in ihrer Abteilung. Und das führt dann sehr leicht zu einer Überlastung.
Ja, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Man macht, wenn man so aufsteigt, ja wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen inhaltlich seinen alten Job weiter und nebenher dann noch die Managementaufgaben. Und das kann ja dann auch einfach viel sein, ne?
Ja, und das hört sich wahnsinnig komplex für mich an, ne? Wie will man das alles unter einen Hut kriegen?
Komplexität ist auch ein super Stichwort, weil darüber habe ich auch mit Herrn Fifka gesprochen. Das ist eigentlich so das nächste Argument, was er nennt, was eigentlich so eine Top-Herausforderung ist. Komplexität von Aufgaben und auch die Geschwindigkeit, mit der sich heutzutage so alles ändert.
Das heißt, alles, was sich im Tagesgeschäft ändert und in den letzten Jahren ja auch in einer unglaublichen Dynamik ändert, das kommt erstmal bei den mittleren Managern an, die dann irgendwie überlegen müssen, wie baue ich das jetzt in meinen Alltag ein und in dem, was mein Team tut oder meine Abteilung. Ja, wenn wir an die Umbrüche denken, die in ganz kurzer Zeit durch Corona entstanden sind oder durch die russische Invasion in der Ukraine, wo auf einmal Lieferketten zusammenbrechen oder die Energieversorgung nicht mehr gewährleistet ist. Ja, und dann müssen sie schauen, was mache ich damit? Und haben aber auch dafür wenig Zeit, weil sie so viele andere Aufgaben haben.
Ja, das stimmt. Es sind einfach so viele Krisen mittlerweile auf der Welt und die mengen sich dann alle so rein, auch in das Tagesgeschäft, was die machen.
Ja, und auch Magdalena Dachsenberger, mit der ich ja gesprochen habe und die ja wirklich sehr motiviert ist, sehr frisch auch als Führungskraft rüberkommt, die bestreitet natürlich auch nicht, dass es einen Preis hat, wenn man Chefin ist.
Man muss sich dem schon bewusst sein, dass jede Freiheit, auch Entscheidungsfreiheit, natürlich auch eine Pflicht mit sich bringt, nämlich auch die Pflicht dann zu entscheiden. Und nicht immer ist es so, dass einem das leicht fällt oder nicht immer weiß man ja auch von vornherein, ob eine Entscheidung jetzt die richtige sein wird. Man kann sich, sag ich mal, nach bestem Wissen und Gewissen Informationen einholen, auch nochmal mit Personen von außen sprechen. Aber am Ende des Tages ist man halt dann der oder diejenige, wo wirklich diese Entscheidung treffen muss. Das musste ich erst lernen, da auch den Anspruch an sich insofern nicht zu reduzieren, aber zu verändern, dass es wichtig ist, dass eine Entscheidung getroffen wird, dass man das auch nicht leichtfertig macht, aber dass man nie die Garantie haben wird, dass die jetzt richtig war, sondern dass man da auch eine Kultur schaffen muss, wo es auch okay ist, eine Entscheidung vielleicht mal wieder zu revidieren oder auch unter anderen Voraussetzungen dann noch mehr anders zu treffen. Das bringt auch viele, ja, natürlich auch mal vielleicht schlaflose Nächte oder Wochenenden, wo man halt über ein Thema noch nachgrübelt mit sich. Also wenn man so will, ist das auf jeden Fall ein Preis.
Also was ich bei Magdalena Dachsenberger ganz stark wahrgenommen habe, ist, dass sie ja natürlich sehr ambitioniert ist und einen großen Führungswillen hat, aber sie hat wirklich auch eine große Bereitschaft, sehr viel über sich selbst als Person nachzudenken und auch über ihre Position als Chefin und sich da auch immer wieder ein Stück weit in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man nicht nur denkt, man ist jetzt die große Mackerin und macht immer alles richtig.
Ja, aber gerade diese Notwendigkeit, irgendwie immer alles in Frage zu stellen und so viel nachzudenken, das zeigt ja schon, dass Führen wirklich überhaupt nicht leicht ist. Und ich denke, das könnte auch so ein bisschen dahinter stecken, dass man schon mittlerweile immer mehr in den Umfragen hört, dass die jungen Leute sich das mehrfach überlegen, ob sie es machen wollen.
Ja, es wird ja viel gesprochen über junge Menschen, denen das Privatleben wichtiger ist als das Berufsleben. Aber Magdalena Dachsenberger sieht das schon etwas differenzierter.
Nicht zuletzt durch den Fachkräftemangel ist es natürlich so, dass man einfach als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer da halt eine größere Auswahl hat. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass junge Menschen heute einfach viel genauer hinschauen und sich viel mehr überlegen und auch überlegen können, was möchte ich eigentlich? Und ich sehe es nicht so, aber wie gesagt, mag auch Bias von mir sein, dass allgemein diese Einstellung, ich möchte nichts leisten oder ich möchte sozusagen nicht in Führung gehen, dass die allgemeingültig ist, das glaube ich nicht. Ich denke, es gibt immer noch viele junge Menschen, die sich aber halt sehr genau fragen, für was, also für welchen Sinn, für welches Unternehmen hänge ich mich am Ende des Tages rein.
Das ist ja die Frage nach dem Sinn, dem vielbesprochenen Purpose, von dem man so viel hört, den sich eventuell junge Menschen noch mal mehr stellen.
Ja, ach, ich glaube gar nicht, dass das auch nur eine Generationenfrage ist. Ich glaube, das ist auch eine Arbeitsmarktfrage, dass man sich das einfach heutzutage besser leisten kann, diese Sinnfrage zu stellen, weil schon im Arbeitnehmermarkt der ein oder andere einfach wirklich mehr Auswahl hat. Das hat Frau Dachsenberger ja auch gerade gesagt. Man ist nicht mehr so gebunden an eine Sache, einen Arbeitgeber, sondern kann halt mehr links und rechts gucken.
Ja, das kann schon sehr gut sein. Und man hört ja auch, dass ältere Menschen sich diese Sinnfrage durchaus auch stellen.
Ja, es ist aber ja nicht nur so, dass man den jungen Menschen nachsagt, dass sie nicht mehr führen wollen, sondern, das haben wir ja auch eingangs schon mal angerissen, den Frauen sagt man das auch nach. Und man sieht ja auch in den Zahlen, dass die Frauenquote in den Führungsetagen immer noch relativ niedrig ist, geht zwar nach oben, aber trotz aller Anstrengungen gleicht es sich ja nur langsam an.
Ja, das ist jetzt die große Frage, warum sich doch so wenig in der Richtung tut. Und Magdalena Dachsenberger glaubt nicht, dass Frauen, nur weil sie Frauen sind, nicht führen wollen. Sie sieht da ganz, ganz andere Hindernisse.
Ja, ich würde es nicht unterschreiben, dass Frauen da per se nicht bereit dazu sind. Ich glaube, dass einfach ganz oft die Rahmenbedingungen halt nicht auf Frauen in Führungspositionen zugeschnitten sind. Und wenn halt, ja, und eher noch so dieses klassische Familienmodell da oft vorausgesetzt wird. Und wenn es aber halt keine Betreuungsmöglichkeiten gibt oder keine Remote-Regelung oder keine Kultur, die, sag ich mal, auch Frauen, die ihren Berufsweg weiter auch ambitioniert gehen wollen, dann auch unterstützen, sondern vielleicht sogar noch eher verurteilen. Das sind, glaube ich, alles Rahmenbedingungen, die da muss man wirklich als Gesellschaft, glaube ich, noch einen großen Schritt vorangehen.
Aber sie ist auch schon vorsichtig optimistisch, dass sich da was tut. Also nicht nur politisch, sondern auch in den Unternehmen, dass das schon erkannt wird.
Ja, also egal wie sehr man sich anstrengt, auch Frauen mit guten Rahmenbedingungen für Führungspositionen anzuwerben oder diese Position für junge Menschen attraktiv zu machen, es lässt sich wahrscheinlich nicht wegdiskutieren, dass Führung anspruchsvoller geworden ist. Und deswegen habe ich Matthias Fifka auch nochmal danach gefragt, wie man denn so sein muss. Also was für eine Art Führungskraft heutzutage gebraucht wird in den Unternehmen.
Also ich glaube, was tatsächlich nicht mehr funktioniert, und das hat jetzt nicht nur mit dem Umstand zu tun, dass wir hybrid oder hybrider arbeiten, sondern auch mit einer veränderten Erwartungshaltung derjenigen, die ich führe, das ist eine sehr enge, kontrollbasierte Führung. Ja, Menschen, die sich so führen lassen, die haben wir immer weniger, denen ich sehr kleinteilig sage, du musst das und das tun und dann bist du da und das hast du so zu machen, sondern da muss ich eben als Führungskraft dann lernen, eher zielorientiert zu führen und zu sagen, da wollen wir hin. Aber wie wir dahin kommen, das ist zu einem großen Teil dir als Mitarbeitender überlassen. Ja, da auch Ideen, Vorschläge zu entwickeln, wie wir am besten dahin kommen können. Ja, also ohne jetzt dem Mitarbeiter sehr genau sagen zu wollen, das ist exakt der Weg und der einzige, den ich dir sage und den laufen wir dann auch.
Ja, also was er meint ist, man muss so ein Visionär sein als Führungskraft. Man muss Ziele haben, man muss diese Ziele wahrscheinlich auch kommunizieren und gleichzeitig muss man irgendwie seinen Untergebenen vertrauen können und irgendwie dann so ein bisschen loslassen, nicht jedes Detail vorgeben, die Leute kreativ sein lassen. Klingt schon anstrengend.
Also das glaube ich wirklich auch. Das ist ja schon so, man muss sich ein Stück weit zurücknehmen. Aber die jungen Leute, so sagt es zumindest mal auch Magdalena Daxenberger, die fordern das auch ein Stück weit ein, gerade auch die Mitarbeiter. Und für sie selbst ist das auch ganz klar, dass sie in der Art und Weise führt.
Aber den Älteren fällt es bestimmt schwer, ne?
Ja, da war sie so ein bisschen hin und her. Sie sagte schon, in der Tendenz ist das eher was, was junge Chefs auch machen und Chefinnen. Aber durchaus gäbe es auch ältere Chefs, die das ganz gut finden und auch in die Richtung gehen und mehr die Zusammenarbeit fördern und sich ein Stück weit zurücknehmen. Und ich finde, sie hat da in der Richtung noch was ganz, ganz Spannendes gesagt, nämlich sie macht einen Unterschied zwischen einem Manager, einer Managerin und einem Leader.
Ja, Leadership heißt für mich wirklich diese Führungspersönlichkeit zu sein, die vorangeht, die einen Raum schafft, in dem er gemeinsam einfach das Unternehmen und auch Ideen entwickeln kann, in denen Teammitglieder auch Freiraum haben, auch Entscheidungskompetenz haben und ja, wo es im Wesentlichen darum geht, sag ich mir, auch eine gewisse Energie zu kreieren und auch die Teammitglieder, sag ich mir, zu beflügeln. In Englisch gibt es das Wort enablen, das finde ich da immer ganz passend, wo man, sag ich mal, die Rahmenbedingungen schafft, dass man gemeinsam als Team und auch als Unternehmen sich eben in die richtige Richtung entwickelt. Also eigentlich ist Leadership für mich so eine Service-Position schon fast. Und ja, ich würde das ein bisschen abgrenzen zum Management, was, glaube ich, oft eher dieses klassische, auch irgendwo verwaltende Organ ist und nicht zwangsweise, glaube ich, immer diesen Blick nach vorne so hat oder haben muss.
Ja, ich finde, das ist ein ganz spannender Gedanke, ne, dass man irgendwie nach vorne blicken muss als Leader, aber sich gleichzeitig auch zurücknimmt. Da steckt schon eine ganz schöne Spannung drin. Ich glaube, damit muss man sich wirklich auseinandersetzen.
Finde ich auch, aber kann auch ein Reiz drin stecken, glaube ich, weil das hinzukriegen, das kann ja dann vielleicht auch für jemanden, der führen will, eine ganz attraktive Sache sein, zu sagen, ich mache mir jetzt wirklich mal Gedanken darüber, was so das große Ziel und wohin will ich die Mannschaft kriegen und nicht, ist die Mannschaft jetzt geschlossen von 8 bis 16 Uhr vor Ort. Das wäre ja so das alte Denken eher.
Also ich finde es auf jeden Fall viel, viel spannender als Dienstpläne schreiben und nur verwalten.
Ja, aber es ist schwieriger. Und darüber habe ich dann auch noch mal mit Matthias Fifka gesprochen. Der sagt, warum das vielen schwerfällt. Dahinter steckt auch so ein bisschen, dass nicht immer die befördert werden, die sowas können, so die großen Ziele vorgeben, Personal führen, Personal gut führen, sondern er sagt, es schaffen auch oft einfach leider die nach oben, die die Besten in ihrem Fachgebiet sind. Das ist aber dann, ja, gar nicht unbedingt immer für den Job der Führungskraft die beste Qualifikation, meint er.
Wenn wir uns angucken, wie Menschen in vielen Unternehmen ins mittlere Management kommen, wir haben jemand, der fachlich ausgezeichnet ist, ja, der von mir aus ein guter Programmierer ist oder ein guter Buchhalter oder was auch immer. Und dann denkt man, okay, der war jetzt 10 Jahre bei uns im Unternehmen, der macht es fachlich hervorragend, ausgewiesener Experte. Der übernimmt jetzt die Abteilungsleitung, ne? Ohne dass man sich je Gedanken darüber gemacht hat, ob die Person auch gut Personal führen kann.
Ja, und Fifka sagt auch, dass ein zusätzliches Problem ist, wenn man einmal nach einer Führungsposition gefragt wird, dann ist das relativ schwierig, Nein zu sagen. Weil es ist ja dann fast schon so, ich verweigere den nächsten Schritt. Man gibt mir die Chance, Karriere zu machen und aufzusteigen. Und ich sage dann, nee, möchte ich aber gar nicht. Das ist ein Problem. Diese Möglichkeit fürs Nein, die existiert eigentlich nicht, sagte er.
Ja, das ist schon wirklich ein großes Problem, finde ich. Wirklich auch eine Zwickmühle. Und es gibt ja auch Menschen, die sind total gut in ihrem Gebiet, fachlich sehr, sehr gut, ja, und wollen gar nicht Mitarbeiter führen oder sind dafür gar nicht so geeignet. Was ist mit denen?
Ja, also wir hatten da neulich mal einen Text sogar drüber in Beruf und Chance. Ich hänge den auch in die Shownotes und da ging es um sogenannte Expertenkarrieren. Also es gibt tatsächlich Unternehmen, die auch ganz formalisiert für diese Menschen, die gut in der Sache sind, vielleicht sogar bis hin zum Fachidiotentum, formalisierte Karrieren einführen, damit die aufsteigen können, ohne Personal führen zu müssen, damit sie in höhere Gehaltsklassen kommen, damit sie Projekt- und inhaltliche Verantwortung übernehmen können, aber eben nicht diese Menschenführung. Und das finde ich eigentlich eine ganz charmante Idee.
Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, finde ich gut, dass Unternehmen da mehr in die Richtung gehen. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass das gerade so im Technikbereich eine gute Sache sein kann, weil da sind ja viele Menschen sehr inhaltlich getrieben. Ne?
Ja, genau. Und was ich auch noch an der Stelle ganz spannend fände, wäre, wenn es dann neben so einer Expertenlaufbahn auch die Möglichkeit gäbe, eine Führungsposition einfach nur mal auszuprobieren auf Zeit. Im Moment ist es ja so, wenn man sich dafür entscheidet, dann gibt es eigentlich kaum einen Rückweg. Dann hat das immer so die Konnotation, da ist jemand gescheitert, wenn jemand aus Führung wieder rausgeht. Aber das müsste ja eigentlich gar nicht sein.
Nein, auf jeden Fall. Finde ich auch eine ganz gute Sache, ob es das schon gibt in Unternehmen, ob man sich das schon erlaubt.
Also ich höre immer mal, dass unter Personalern darüber diskutiert wird, dass es es geben müsste. Aber ja, so richtig formalisierte Beispiele, da muss man dann schon echt richtig suchen.
Wahrscheinlich muss man da ganz schön mutig sein, wenn man diesen Weg geht und wenn man auch vielleicht sagt, ich gehe nochmal zurück aus der Führung raus.
Ja, also eins würde ich gerne noch sagen, wir haben ja jetzt insgesamt so ein ziemlich düsteres Bild gezeichnet. Also Führung ist jetzt eine Sache, die ist komplex, die ist anspruchsvoll, schwierig für Frauen wegen der Rahmenbedingungen. Man kommt nicht zurück, wenn man einmal da ist und dann werden auch noch oft die Falschen befördert, weil sie gar nicht so gut mit Menschen können. Also mir ist es so ein bisschen dafür, dass eigentlich ja doch immer noch dieses Allgemeinverständnis ist, man sollte auch anstreben, aufzusteigen, wenn man Karriere machen will, ist es mir jetzt irgendwie am Ende so ein bisschen zu düster.
Hat denn Pfiffka dazu irgendwas gesagt? Kann der irgendwie auch ein bisschen einen positiven Ausblick geben? Was Motivierendes?
Ja, absolut. Also er hat auch gesagt, dass man eben die guten Seiten an der Führung auf keinen Fall vergessen sollte.
Das hängt natürlich dann tatsächlich immer von der Ausgestaltung ab. Aber ich kann natürlich auch eine mittlere Managementfunktion sehr interessant machen, wenn ich mit dieser Position auch die notwendigen Kompetenzen, Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheiten verbinde. Auch das ist etwas, was viele mittlere Manager beklagen in den Studien, die wir gemacht haben, dass sie sagen, okay, ich habe da zwar viel Verantwortung, aber ich kriege von oben eben genau ein Muster übergestülpt oder Vorgaben gemacht und kann da eigentlich gestalterisch kaum selbst etwas tun. Wenn diese Entfaltungs-Gestaltungsfreiheit vorhanden ist, dann kann das ein sehr spannender Job sein, eine sehr spannende Aufgabe. Natürlich auch, wenn die Perspektive da ist, dass es von dort noch weitergeht.
Ja, weil in den allermeisten Fällen ist es ja schon so, dass gerade diese mittlere Führungsebene, die oft als so anstrengend beschrieben wird, gleichzeitig auch das Sprungbrett ist für den Weg dann eben noch weiter und auch ganz nach oben.
Ja, und das reizt dann ja wahrscheinlich schon viele, ne? Also das hat ja schon auch was mit Macht zu tun, mit Einfluss, mit einem besseren Gehalt.
Absolut. Matthias Pfiffka hat mir aber auch noch was gesagt zur Ehrenrettung dieses mittleren Managements, also zu denen, die dann doch nicht nach ganz oben aufsteigen. Er meint nämlich, dass dieses ganze Geschimpfe darüber, dass die faul und träge sind und nur bürokratisch, das sagt er, ist auch ein Ruf, den die manchmal zu Unrecht tragen. Und Pfiffka spielt eigentlich den schwarzen Peter weiter Richtung Top-Management. So nach dem Motto, wenn die mittleren Führungskräfte schlecht sind, dann ist das eigentlich ein Ergebnis einer schlechten Führung durch das Top-Management.
Das Argument, dass das mittlere Management eine Lähm- oder Lähmschicht wäre, das wird natürlich gerne herangezogen, um Personalabbaumaßnahmen generell zu rechtfertigen. Ich würde darin nicht immer Substanz sehen und würde auch behaupten, dass ich dann mein mittleres Management tatsächlich nicht entsprechend einsetze oder nicht den entsprechenden Nutzen stiften lasse, den das mittlere Management haben kann. Also da ist sicherlich auch so eine gewisse Voreingenommenheit da, so dieses Bild des faulen mittleren Managers, der sich gegenüber Veränderungen sperrt und eigentlich immer Schema F machen möchte, so wie es seit 20 Jahren gemacht wird. Das ist sicherlich nicht angebracht.
Ja, und ich finde dieses Bild von der Lehmschicht, das ist eigentlich ja auch nicht durchweg negativ, sondern das ist ja wie so eine Isolationsschicht. Man federt was von unten ab und was von oben ab und ist so dazwischen. Und das kann ja auch sehr, sehr verdienstvoll einfach sein und schon eine Funktion haben.
Ja, und es gibt noch eine gute Nachricht für alle die, die erwägen, soll ich Führungskraft werden? Natürlich kann man das auch zu einem ganzen Stück noch lernen. Und
ja klar, denk mal an die ganzen Management-Seminare, die es so gibt auf dem Markt. Das sind ja unzählige.
Hoffen wir mal, dass die auch wirklich alle was bringen. Auch Magdalena Daxenberger, die ja offensichtlich schon einiges an Führungstalent mitbringt, hat sich auch auf Mitarbeiterführung vorbereitet.
Ich glaube, da gibt es viele Programme, die man machen kann. Ich habe ja schon die Bayerische Elite-Akademie angesprochen, das Next Gen for Bavaria-Programm. Ich werde jetzt dann mit der Ten More In Academy nochmal ein Online-Leadership-Programm machen. Ich habe mich auch viel, sag ich mal, in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, Coaching auch schon beschäftigt, weil mich das auch immer interessiert hat und ich auch immer wissen wollte, Mensch, wie kann ich denn vorankommen persönlich, aber dann eben halt auch im Miteinander mit anderen Menschen. Und ich glaube, dieses Thema Beziehungen ist einfach ganz wichtig, egal ob jetzt in der Führungsposition in einem Unternehmen oder im Freundeskreis oder im Familienkreis. Ich denke auch eine gewisse Empathie, um eben auch mit den ganzen Menschen, die man dann mal führen möchte, sollte man auf jeden Fall mitbringen und ja, vielleicht auch eine gewisse Begeisterungsfähigkeit, um Menschen auch mitzunehmen. Ich glaube, das sind so die Dinge, die man in Sachen Führung braucht. Ich glaube, das sind viele Dinge irgendwo Charaktermerkmale oder einfach Dinge, die eine Persönlichkeit auszeichnen, aber auch ganz, ganz viel Learning by Doing, Lernen durch irgendwelche Programme, Lernen im Austausch mit anderen. Ich denke, das kann ein Weg sein, wie man sich da auch vielleicht darauf vorbereiten kann auf so eine Rolle.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, ne, dass man auch, wenn man schon Führungskraft ist, nicht aufhören sollte, sich da weiterzuentwickeln und sich mit seiner Rolle auseinanderzusetzen.
Ja, kann ja auch super spannend sein, was man da dann so alles über sich selbst lernt.
Ja, und ich finde, das erweitert auch den Blick auf die Frage, soll ich Führungskraft werden? Ja, also, dass man auch sich persönlich einfach weiterentwickeln kann, dass nicht irgendwie nur eine Verwaltungsaufgabe ist oder irgendwas mit Macht und Geld hat, sondern dass man persönlich davon ganz schön auch profitieren kann, wenn man es gut anstellt.
Ja, und dann sollte man sich vielleicht auch nicht so sehr davon beeinflussen lassen, dass in den Konzernen gerade so ein bisschen Manager-Dämmerung herrscht und die da eher reduzieren wollen, sondern wenn man es wirklich will, dann muss man sich ja auch sagen, ohne Chefinnen und Chefs geht's halt nicht. Hauptsache, es werden die, die dafür wirklich geeignet sind.
Ja, und also jetzt eine Welt ganz ohne Chefs und Chefinnen kann ich mir wirklich auch nicht vorstellen. Also das, irgendwie braucht man sie ja doch.
Ja, für alle, die uns zugehört haben und jetzt vielleicht so ein bisschen nachdenklicher geworden sind über diese Frage, ob Führung nicht doch vielleicht was sein könnte, empfehle ich auch nochmal die Artikel in unseren Shownotes wirklich nachzulesen. Da haben wir noch ganz viel rund um das Thema. Und für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und uns gibt's wieder in 2 Wochen am Montag und da werden wir uns mit einem neuen Aspekt der Frage beschäftigen, wie Arbeit glücklich macht.
Ja, und großer Dank geht auch noch an die Produktion, an David Brucklacher und Kevin Kremmel.